Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Es gibt Geschichten, die darf man nie als selbstverständlich betrachten. Nicht, weil sie unglaublich klingen, sondern weil immer weniger Menschen sie noch selbst erzählen können. Hi, ich bin Matti Geier und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, deren Leben Teil der Geschichte sind. Heute mit einer Frau, deren Kindheit vom Holocaust geprägt wurde. Asja Gorban wurde 1933 in der heutigen Ukraine geboren. Als die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten einmarschierten, war sie gerade 8 Jahre alt. Sie musste den gelben Stern tragen, wurde ins Ghetto und später ins KZ Petschora deportiert. Sie überlebte Hunger, Krankheiten, 2 Fluchtversuche und verdankt ihr Leben vor allem dem Mut ihrer Mutter. Heute lebt Asja Gorban in Berlin. Mit über 90 Jahren besucht sie noch immer Schulen und erzählt jungen Menschen von ihrer Geschichte. Über ihr Überleben, Menschlichkeit und die Kraft der Erinnerung, über all das sprechen wir jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Sie wurden 1933 in der Ukraine geboren, die damals noch zu Russland gehört hat.
Ja.
Wer waren Ihre Eltern und was haben die gemacht?
Mein Vater hat gearbeitet in einer Organisation. Er war so wie ein Hausmeister. Mhm. Aber die Mutter hat nicht gearbeitet. Sie hatte 2 Kinder. Ich und mein Bruder, 4 Jahre jünger.
Jünger. Und war Ihre Familie gläubig?
Ich kann nicht sagen, gläubig, aber Schabbat war Schabbat.
Okay.
Und Schweinefleisch ist zu uns nicht gekommen.
Okay. Wie war das, als Sie gelernt haben, dass jetzt Krieg ist?
Als Kind habe ich zuerst gesehen deutsche Soldaten. Mhm. Auf die Motorräder sind sie gefahren und wir Kinder sind gestanden neben dem Weg. Mhm. Und wir haben geguckt auf die Soldaten. Und es waren schöne junge Männer. Sie haben gesungen, Harmonika gespielt. Mhm. Und wir haben gedacht, oh Gott, das ist ein Krieg, das sind Deutsche, Das sind nette Menschen.
Okay.
Aber die Deutschen sind durchgefahren durch unsere Stadt. Mhm. Die Macht in unserer Stadt, in Transnistrien, waren die Rumäner. Und das hat uns gelassen leben.
Transnistrien, was heute ja Moldawien ist.
Ja.
Okay. Und wissen Sie noch, wie Sie als Kind gelernt haben, dass, wenn man jüdisch ist, dass das jetzt ein Problem ist?
Wenn gemacht 2 Wochen später das Ghetto, habe ich sofort verstanden, dass Juden sind extra. Mhm. Und unser Ghetto war geschlossene Ghetto, nicht offene und mit Draht begrenzt im Zentrum unserer Stadt, weil man uns alle gebracht hin. Mhm. Wer hat gelebt dort, hatte ihre Wohnung, ist geblieben in die Wohnungen. Aber wir sind gekommen zu dem Platz. Mhm. Und ohne Dach, ohne gar nicht, Regen und Sonne, alles war für uns.
Also Sie haben auf der Straße gelebt?
Ja.
Und Sie waren damals 8 Jahre alt?
8 Jahre, ja, war ich damals, ja. Ja.
Mussten Sie auch den gelben Stern tragen?
Ja. Wir haben getragen 2 Sterne, vorne und unten.
Wie lange waren Sie im Ghetto?
Ich kann genau nicht sagen, pünktlich, wie viel Zeit es war, aber ich weiß etwa so bis 2 Monaten.
2 Monate auf der Straße?
Auf der Straße.
Und Toilette?
Regen, Sonne, alles.
Und Toilette?
Es waren Häuser, sage ich noch einmal.
Ja.
Wenn jüdische Familien haben dort gelebt.
Ja, ja.
Wer konnte, der hat genommen noch Menschen zu sich.
Ach so,
ja. Aber unsere Familie, und sie war eine große Familie,
ja.
Opa, Oma, 2 Tanten, 4 Kinder bei den Tanten und unsere Familie. Mhm. Und wir waren unter dem Himmel.
Sie mussten ja unglaublich Angst gehabt haben vor den Soldaten.
Rumänische Soldaten und ukrainische Polizisten sind gestorben rund, ja?
Mhm, ja.
Aber meine Mutter war sehr eine kluge Frau und sie hat gesagt mir, mein Kind, wir sind nicht sehr ähnlich zu Juden. Wir haben nicht keine lange Nase, wir haben nicht keine schwarze Haare, ein Tuch auf dem Kopf, unter dem Draht und ein Mark war dort nicht weit. Und sie hat getauscht Seife und noch etwas Klamotten alte auf Produkten. Und so haben wir gelebt.
Also sie ist aus dem Ghetto raus?
Und meine Mutter. Ich alleine zweimal war ich raus.
Aber dann
und die
wieder,
Mutter jedes Mal.
Jedes Mal, aber wieder zurückgekommen.
Ja, es war so.
Ja. Und dann ging es ja auf einen Transport.
In einem Tag hat man im Radio gesagt, alle, welche sind in dem Ghetto, gehen sie auf die Straße und stellen sie sich in eine Reihe und wir gehen zum Hauptbahnhof und nehmen sie alles mit. Haben wir das gemacht und vielleicht 2 Kilometer dürfen wir gehen, zu Fuß, alte Leute, Kranke, Kinder. Es war gefährlich, aber wir sind gegangen. Man hat gesagt, das war so in der Reihe mehr als 1000 Menschen.
Wussten Sie, wo es hingeht?
Nein, wir wissen nur, dass wir dürfen zum Hauptbahnhof, nicht mehr. Und was macht man weiter, wussten wir
nicht. Und wenn Sie sagen, man durfte seine Sachen einpacken, was hatten Sie denn noch?
Unsere Familie war sehr arm. Wir hatten nicht kein Gepäck, viel. Aber was wir hatten, meine Mutter hat sehr viel Seife gesammelt. Weiß ich nicht, warum. Und dann hat sie, wenn KZ waren wir, hat sie getauscht auf Produkte, die Seife. Und wir haben bekommen Brot und Milch.
Aber Sie haben auch gesagt, Ihre Mutter hat doch auch Kostbarkeiten versteckt.
Ne? Geld.
Geld.
100 Okkupation Mark.
Aha.
Sie hat angenäht mir in Kragen.
Aha. Noch vor dem
mein
Ghetto.
Kleid, vor dem, ja.
Ja,
noch,
okay.
Wir waren noch zu Hause.
Ja.
Ich wusste das nicht.
Ach so.
Nur die Mutter wusste das.
Also Ihre Mutter muss ja schon...
Meine Mutter ist etwas Besonderes.
Ja, also sie muss schon gewusst haben, eine Ahnung gehabt haben, was passiert, dass sie das so versteckt.
Ja, sie hat verstanden, dass kommen schlimme Zeiten.
Ja.
Und Geld ist immer Geld, ja?
Mhm. Also im Ghetto konnte ihre Mutter und konnten sie noch über den Zaun nach draußen und Sachen kaufen. Dann war das Ghetto aber nicht so doll bewacht.
Ukrainische Polizisten, Polizeien und rumänische Soldaten sind gestanden, aber der Distanz war einige Mal groß, eins. Und das Zweite, meine Mutter hat immer etwas gegeben dem, welches, wenn er steht.
Ah, okay.
Ja,
Bestechung.
Ja.
Verstehe, okay. Ich höre so ein bisschen, haben Sie früher Jiddisch gesprochen?
Jiddisch gesprochen haben die Eltern, wenn wir dürfen nicht wissen, um was das geht.
Aha, okay.
Wir haben gesprochen Ukrainisch und Russisch.
Mhm.
Aber die jiddische Sprache hat mir sehr geholfen, jetzt hier in Deutschland.
Okay, aha.
Weil meine deutsche Sprache ist nicht perfekt, es ist gemischt mit Jiddisch.
Mit Jiddisch, verstehe.
Ja.
Erinnern Sie sich an den Transport?
Ja, der Transport war etwas Besonderes. Wir sind gesessen den ganzen Tag, endlich ist gekommen der Zug.
Hm.
Der Zug war nicht für Menschen,
hm.
Er war für Tiere und für verschiedene Sachen, nicht für Menschen.
Hm.
Es war so ein großer Tor, ein Tier sogenannte, ja, und oben zwei schmale Fenster, ganz oben. Uns hat man gesagt, gehen Sie schneller. In die Waggons, nur schneller, wir sind gekommen und das Gepäck haben wir gelegt hin.
Mhm.
Ja, hier ist offen und hier steht das Gepäck und wir fahren 2-3 Stunden und der Zug bleibt stehen. Und wir wissen nicht, um was geht das.
Mhm.
Und die Waggons sind voll, missgestanden Gesicht zu Gesicht, so. Alte Leute haben gefallen auf den Boden.
Mhm.
Es ist gestorben, einige. Kinder haben geweint. Mhm. Sie können sich vorstellen, ja, das Bild.
Mhm.
Und wir stehen und wir warten, wir wissen nicht, um was das geht.
Mhm.
Und plötzlich öffnet man jene Tür, wo das Gepäck steht. Und alles Gepäck, die geht weg auf der Erde. Was machen Menschen, wenn das Gepäck ist dort? Sie springen von dem Waggon, zu nehmen die Packungen. Aber dort stehen rumänische Soldaten mit Büchsen und ukrainische Polizei. Und man schlagt über die Hände, im Gesicht, über den Kopf, zurück im Waggon, nicht nehmen, gar nicht. Hm. Zurück im Waggon. Und so hat man gemacht, 2 oder 3 Mal. Hm. Bis wir sind gekommen auf die Station, wohin 10 Kilometer oder 8 Kilometer zum KZ.
Hatten Sie Todesangst oder wussten Sie, was passiert?
Als Kind?
Mhm, als Kind.
Ob ich verstand, was dort passiert?
Ja.
Ich wusste schon, ich bin schon zur ersten Klasse zu Ende, ja? Wir wussten schon, was Gutes und was Schlimmes.
Mhm.
Ich habe verstanden alles.
Also Sie hatten auch Angst zu sterben?
Ich kann nicht sagen, dass ich habe Angst, weil die ganze Familie war immer zusammen.
Mhm.
Und wenn der Familie ist zusammen, ja, die Gedanken von Sterben gehen nicht.
Und Sie kamen dann ins KZ Pechora.
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 Ja.
Beschreiben Sie mal das.
Das war, vor dem Krieg, war es ein Sanatorium
mhm.
für Lungenkranke.
Mhm.
Es war von 3 Seiten ein Mauer, ein hoher Mauer.
Mhm.
Und unten ist ein Fluss, Bug, heißt er.
Mhm.
Bug. Und während wir sind gekommen, hat man uns gegeben nur einen Stall von Pferde,
mhm.
weil die Wohnungen alle waren schon besetzt mit anderen Leuten, Juden, welche waren von kleinen Städten neben dem Lager,
mhm.
neben KZ. Und sie haben geguckt, wie wir kommen. Sagen sie so durch dem Tor, ah, Frische sind gekommen.
Mhm.
Gucken sie uns an, wenn sie sein, so wie wir sind.
Mhm. Dünn. Und
weil Pechora war ein besonderes Lager. Nicht essen, nicht trinken, nicht arbeiten.
Aha.
Nur sterben.
Bevor es gleich weitergeht, möchte ich einmal das Konzentrationslager Pechora kurz einordnen. Viele kennen Auschwitz, Treblinka, Sachsenhausen. Pechora dagegen ist selbst historisch Interessierten oft kaum ein Begriff. Das Lager lag im heutigen Westen der Ukraine, damals im sogenannten rumänisch besetzten Transnistrien. Anders als die bekannten deutschen SS-Konzentrations- und Vernichtungslager wurde Pechora von der rumänischen Gendarmerie betrieben. Bewacht wurde das Lager von rumänischen Gendarmen und ukrainischen Hilfspolizisten. Pechora war somit auch kein Vernichtungslager mit Gaskammern. Die Menschen wurden dort auf eine andere Weise ermordet, durch systematischen Hunger, Kälte, Krankheiten wie Typhus und völlige Vernachlässigung. Die Besatzer nannten es deshalb auch Todeslager. Das Ziel war nicht, die Gefangenen am Leben zu erhalten, sondern sie sterben zu lassen. Untergebracht waren die Menschen auf dem Gelände eines ehemaligen Sanatoriums. Tausende jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden zwischen Ende 41 und März 44 dorthin deportiert. Nur wenige hundert erlebten die Befreiung durch die Rote Armee. Viele Kinder überlebten nur, weil sie sich heimlich aus dem eher locker bewachten Lager schlichen, im Dorf um Essen bettelten oder Kleidung gegen Brot tauschten. Auch Asia Gorban verdankt ihr Überleben solchen Momenten und dem unglaublichen Mut ihrer Mutter.
Es ist so, wir sind gekommen in den Stall, hatten mhm. wir Betten mit so kleinen Füßen aus mhm. Holz
mhm.
und eine Matratze von Stroh, ein Kissen von Stroh und eine leichte Decke.
Mhm.
Kleine Lampen haben gebrannt. Mhm. Komm, Mutter hat gesehen etwas.
Mhm.
Und so nur die Betten, mehr gar nicht. Und jeden Morgen ist gekommen eine Kommission in weiße Kitteln und hat geguckt, ob es gibt Kranke.
Mhm.
Sie hatten sehr Angst für Typhus.
Mhm.
Und dort, wo Hunger und Läuse, kommen die Krankheiten, ja? Jeden Tag haben sie geguckt. Und ich habe gesehen, vielmal auf den Straßen bei uns dort in dem KZ, Männer schleppen schwarze Säcke,
mhm.
schwere Säcke. Habe ich gefragt dem Vater, was ist dort? Was schleppen sie?
Mhm.
Sagt er, Menschen, tote Menschen. So war unser Lager.
Was waren Ihre Gedanken, als Sie im KZ ankamen? Was haben Sie gedacht?
Ich kann nicht sagen, bestimmt, um was habe ich gedacht, aber mein Opa war im Ersten Weltkrieg gefangen in Deutschland, war er 2 Jahre
mhm.
und konnte sprechen Deutsch. Und hat gesehen Deutschland, wenn man ihm gesagt, vor dem Ghetto und vor KZ, mit ihm gesagt, Jankel, Deutsche kommen, sie schießen die Juden, sagt er. Die Deutsche machen das nicht. Sie wissen nicht, welches Volk ist das. Kulturell. Und es so, und so, und so. Und der Erste war er, mit ihm geschossen.
Im KZ?
Im KZ. Ist gekommen ein deutscher Offizier in Lager mit einem gedeckten Auto und hat gesagt, alle Frauen in einer Reihe mit Kindern und die Männer ohne Kinder in die zweite Reihe. Sonst ist er gestorben. Mein Vater nimmt meinen Bruder, weil er war mit ihm. Der deutsche Offizier sagte noch, wem ich leg die Hand auf den Rücken, mach 3 Schritte nach vorne. Und es kommt die Reihe zu meinem Vater und er legt ihm die Hand. Er war 40 Jahre damals, mein Vater. Und mein Vater zeigt das Kind. Das Kind, nein, sagt er, das Kind weg. Sagt der Opa, Deutsch. Er erklärt ihm, dass der Vater ist psychisch krank und hat ein Kind. Guck mich an. Und der Opa war 60. Er war so schön. Ich habe ein Porträt von ihm. Und sagte, nimm mich, ich gehe, mein Sohn soll bleiben mit dem Kind. Sagt der deutsche Offizier, gut, gehst du in Auto. Und das Auto mit den Männern ist gekommen, 10 oder 14 Kilometer von Pechora, und gegraben einen großen Grab. Und die Erste waren sie. So ist mein Opa.
Gestorben?
Ja.
Sie haben mal erzählt, über die KZ-Mauer gab es Tauschgeschäfte mit den Bewohnern der Stadt.
Ja, das Einzige, was die unsere Eltern hatten, zu essen zu bekommen, durch die Mauer wurde geworfen hin. Etwas, Klamotten, Seife, weiß ich was. Und von dort haben bekommen Brot, etwas zu essen, kurz zu sagen. Ja, und einmal, ich habe gesehen, wie ein Junge von 15, 16 Jahren stellt einen Stein auf dem zweiten, so. Und wenn er ist gekommen, so gekommen, der dritte vielleicht, der Stein, steht er oben und nimmt die Hände nach oben, weil dort auf der Mauer steht ein Eimer mit Pflaumen. Und er wollte ihm, vielleicht hat er schon übergeworfen hin, warum hat man ihm gegeben, den Eimer. Und er wollte den Eimer nehmen mit beiden Händen. Aber plötzlich, mit ihm geschossen. Und er fällt auf die Erde und alle Pflaumen auf ihm und Blut. Und wir Kinder stehen, weil wir immer waren neben der Mauer. Es ist etwas gefallen auf die Erde, haben wir das schnell genommen und gegessen. Verstehen Sie? Aber nach dem, was wir haben gesehen, sind wir mehr zu den Mauern nicht gekommen.
Sie haben dann Kartoffelschalen aus dem Müll gegessen.
Ja, aber die Schalen haben wir gefunden dort neben der Küche. Sie hatten eine Küche, wo sie haben gekocht für Offizieren, für die Soldaten, für die Polizei. Und dann die Reste hat man rausgeschmissen. Und wir haben gefunden das Ort. Und das Beste war die Schale, die Kartoffelschale. Wir haben schnell im Bug, in dem Fluss gewaschen, gemacht ein kleines Feuer und gebraten. Und alle haben Kinder gestohlen, so mit 2 Händen. Und Reste, was ist geblieben? Stücke Fleisch, Brot, Obst, Gemüse. Wir haben das alles gegessen und nicht krank geworden. Nein.
Und Sie sind dann mit Ihrer Mutter geflohen?
Ja.
Denn die hatte, wie gesagt,
von dem Kragen.
Das Geld versteckt und konnte bestechen.
Ja.
Wie war dann der erste Fluchtversuch, der gescheitert ist?
Meine Mutter, habe ich gesagt, es war eine besondere Frau. Sehr ein kluge. Und sie hat gesagt, ab dem ersten Tag, ich bleibe hier nicht. Und mein Opa hat gesagt, Etje, wenn du machst das, da sterben wir alle. Man nimmt dich und es ist kaputt für die ganze Familie. Die Mutter sagte, nein, es wird sein, alles in Ordnung. Sie ist gegangen zu dem Tor und hat gesprochen mit ukrainischer Polizei, mhm. dass so und so, sie will mit dein Kind raus. Mhm. Und hat ihm etwas gegeben. Was, weiß ich nicht. Mhm. Der Kragen war noch in Ordnung.
Mhm. Also noch was versteckt?
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, was hat ihm gegeben. Sie kommt Abend. Ja, mein Vater sagte, dem Sohn gebe ich nicht. Geh alleine. Mhm. Die Mutter sagte, nein, alleine gehe ich nicht. Asja kommt mit mir. Asja, du kommst, sage ich, ja, ich gehe. Die Tante, was ich hatte, drei Töchter hatte, und sagte, nimm meine Asja auch. Noch eine Asja war, mhm. aber sie war älter als ich, mhm. 2 Jahre. Mhm. Und sie sagte, sie soll bleiben leben. Mhm. Nimm sie mit. Mhm. Sagt die Mutter, gut, sie geht noch einmal zu den Polizisten und sagte, mhm. wenn er hat gearbeitet wieder. Ich komme mit 2 Kindern. Gut, 2. Wir kommen, Abend, es ist schon dunkel, und wir kommen zu dem Tor, und er öffnet die Tür dort, ein kleines Tier, ein schmales. Wir laufen durch, und der Weg war sehr ein schmaler Weg. Und sofort ist der Wald. Aber wenn wir sind durchgelaufen, haben wir gesehen, rechts ein Junge, etwa so 1,50 Meter oder 100 von uns, weiß ich, gedenke ich nicht, mit einer Gruppe Gänse. Mhm. Und er hat gesehen, dass 3 Menschen sind raus mhm. von dem KZ. Und diese Zeit, bis er ist gekommen, hat sie getauscht, die Gruppe von Polizeien. Die, mit wem die Mutter hat gesprochen und etwas gegeben, sind mhm. weg nach Hause mhm. und neu sind gekommen. Und der Junge sagte, was er hat gesehen. Mhm. Sind sie raus und wir sind, weiß ich nicht, 100 Meter waren wir schon durch den Weg, ja, im Wald. Mhm. Und hat uns stark geschlagen, die Mutter. Und meine
Cousine
mhm. ja. Beide sehr, sehr geschlagen. Mich hat man nicht so geschlagen, sie hatten keine Zeit nicht. Und schnell getrieben zurück. Mhm. Man hat uns gebracht in ein kleines, schmales Zimmer. Wir konnten nicht umdrehen sich. Und er hat gesagt, morgen hängen sie, ja, auf dem Platz. Mhm. Alle sollen sehen, das Laufen darf man nicht. No, die Mutter hat gehört, sie sind weg und es gekommen neue mhm. Polizei. Mhm. Gekommen neue und es ist schon, der Frühmorgen ist schon fast gewesen. Mhm. Und meine Mutter sehte ein Polizei, nicht von der Gruppe, klopft im Fenster. Und er fragt durch den Fenster, was klopfst du? Mhm. Und die Mutter sagt mir, Asja, dreh sich um. Und nimmt von dem Kragen, mhm. wie viel weiß ich nicht, und zeigt ihm einen Schein. Mhm. Nur ein Polizei im Dorf. Er bekommt wenig Geld, er sieht Geld. Sagt er, einen Moment, und kommt zu uns. Und sie gibt ihm. Und er sagt, er öffnet die Tür und sagt es schneller. Und wir sind weg.
Wow.
Die Mutter war schwarz-blaue Flecken. Mhm. Sie konnte nicht kein Wort sagen. Asja hat verloren die Möglichkeit zu sprechen. 2 Wochen hat sie nicht gesprochen. Oh. Nur ich war, alles war bei mir in Ordnung. Hat mich geschlagen, aber nicht so, mhm. wie sie beide. Mhm. Aber die Mutter liegt im Bett, auf dem Bett, sogenannten. Und mein Opa sagte, nur Ete, ich hab dir gesagt, sagt sie, ich mach noch einmal. Noch einmal, mhm. ja. Sagt er, nur du bist mir Schuge. Sagt sie, ja, vielleicht. Aber dieses Mal, das zweite schon, hat die Tante das ja nicht gegeben. Mhm. Nur ich und die Mutter. Mhm. Aber nicht durch Polizei, durch den Mauer und Fluss. Die Mutter hat gefunden, ein Platz dort, soll sein, das Wasser nicht tief. Und sie hat gefunden so einen Platz und wir sind durchgelaufen und gerade in den Wald und das war. Wir sind geblieben im Wald.
Wow. Sie haben Ihr Ihre Mutter mal als Heldin bezeichnet.
Meine Mutter, ja.
Also ist ja wirklich so.
Ja.
Sie sind dann,
eine kluge Frau.
Sie sind dann 120 Kilometer zu Fuß zurück in ihr Dorf gelaufen.
Können Sie sich vorstellen, ich weiß nicht, wie viel Zeit. 120 Kilometer, hat mein Vater gesagt, ist mit dem Zug so auf der Karte, Geografie, ja?
Ja.
Aber wir sind gegangen, weiß ich nicht, wie viele Tage. Und wir haben gesehen, ein Friedhof, und die ukrainische Tradition ist so, man kommt auf den Friedhof, bringt man viel Essen, man sagt gute Wörter von den Gestorbenen, dann isst man. Und was ist geblieben, lasst man für die Tote. Wir sind gegangen, wir sind gelaufen, nur nachts. Am Tag hatten wir Angst. Und am Tag, wenn ein Friedhof ist da, ein Restaurant. Alles hatten wir dort.
Und wo haben Sie geschlafen?
Das kann ich nicht sagen. Ah, im Sumpf war ich und die Mutter hat geschrien, Hilfe, ukrainisch. Und es ist gekommen ein Mann. Und das war ein Mann, sein Name war Dachowski. Er war ein Lehrer, Mathematik und Physik. Hat er gehört, die Mutter schreit, sagt er, was schreien Sie? Sagt sie, guck, mein Kind geht in den Sumpf weiter. Was soll ich machen? Sind gekommen noch drei Männer. Ich habe gemacht von zwei dünne Bäume wie Schienen und von beiden Seiten zu mir und mich rausgeschleppt. Aber ich konnte nicht stehen, weil die haben viel Blut bei mir genommen. Und hat mich getragen so hier auf den Rücken. Jeder Mann, vier Männer waren sie. Jetzt sind wir mit der Mutter geblieben, sind wir durch Dörfer gekommen, hat uns gegeben Essen, hat uns gelassen schlafen. Es war alles prima.
Okay.
Dann Menschen waren.
Ja, Menschen. Ja. Und wann haben Sie dann Ihre Familie wieder gesehen?
Wir sind gekommen in unser Häuschen, ein kleines Häuschen von 9 Meter, ein Zimmer hatten wir. Und später sind sie gekommen, alle. Weil der rumänische Kommandant hat, was mein Vater hat gesagt, hat die Augen zugemacht. Die ganze Familie zusammenzukommen. Wir waren zwei, mit der Mutter. Aber dort waren alle, nur der Opa ist geblieben.
Naja, haben sie gesagt.
Ja.
Wie lange waren Sie im KZ insgesamt?
Vielleicht, die Mutter hat gesagt, 4 Monate.
4 Monate.
Ja.
Und dann wurden Sie ja durch die Rote Armee befreit. Und da haben Sie mal erzählt, Sie haben Ihre alte Schule brennen sehen.
Ja.
Und Sie sind reingegangen.
Ja.
Ja, was ist dann passiert?
Ja. Und dort war ein Hospital von deutschen Soldaten und rumänischen Soldaten. Ja. Und dort haben wir gesehen, das erste Mal in meinem Leben, das letzte Mal, gebrannte Menschen sind gelegen auf verbrannte Betten. Und es war ein gefährliches Bild, wir sind weg von dort, sage ich, schneller in die Küche. Dort in der, unserer Schule war eine Küche, ein Buffet für Schüler. Und dort darf sein etwas von Essen. Und wir sind gekommen hin, habe ich gefunden, ein Sack, ganz 2 Kilo vielleicht Mehl und im zweiten Sack 2 Kilo Zucker. Freude können Sie sich nicht vorstellen.
Ja, doch.
Ich habe genommen schneller die 2 Säcke und gehe schon zu der Tür und sehe sehr ein schönes Gefäß. Und ich habe den, das Gefäß gebracht. Steht 42 und der Adler mit dem ganzen, alles, was darf sein.
Ein Reichsadler.
Ja, ich bringe immer, wenn ich spreche in die Schulen, in andere Organisationen, bringe ich das immer.
Haben Sie noch zu Hause?
Ja.
Diese Vase. Und aber Ihre Mutter, als sie das gesehen hat?
Meine Mutter, wenn sie gesehen, sie hat mir geschlagen stark.
Ja.
Warum bist du gegangen, uns nicht gesagt? Sag ich, Mutti, guck, was ich von dir gebracht. Sie hat gesehen, das Mehl und den Zucker. Oh, und die Säcke waren von solchen Stoff, sagt sie, Asja, ich mache eine Tischdecke. Sie hat gekocht im Sack, sie hat gewaschen den Sack. Der Adler ist geblieben. Aber ein Tischdecke hat sie gemacht. Sag ich, und jetzt, was macht sie mit dem Adler? Ich nehme eine Zeitung und deck zu.
Ah.
Und so war der Adler bei uns Jahre 20 vielleicht.
Okay, versteckt.
Ja.
Ihre Mutter wollte ja dann, dass Sie Apothekerin werden.
Ja.
Aber das konnten Sie nicht. Und das hatte auch mit Antisemitismus
ehrlich
zu tun.
Ehrlich zu sagen, bin ich gefahren um 20 Jahre. Mhm. Und ich habe gegeben die Dokumente in eine Uni. Und das erste war, ein russisches Schreiben darf man. Mhm. Habe ich geschrieben und bekommen 4. Das heißt, in Deutschland 2. Mhm. Die Sekretärin sagte mir, du bist fast bei uns. Die Hauptsache hast du gemacht. Aber ich habe ausgefüllt ein Papier und dort, die letzte Reihe dort in dem Papier ist gewesen, wo waren sie, wenn der Krieg war? Mhm. Habe ich geschrieben, dass ich war in KZ in Ghetto. Mhm. Ah, sie waren dort. Ist gekommen ein KGB und sagte, sie haben geschrieben das. Sag ich, ja. Und wieso sind sie geblieben leben? Sag ich, die Frage verstehe ich nicht. Es war für Sie besser, wenn ich lebe nicht. Sagt er, nein, hier Fragen stelle ich. Mhm. Schreiben Sie alles. Und ist weg. So bin ich nicht geworden Pharmazeut und bin geworden eine Lehrerin.
Glück im Unglück, weil Sie wollten ja eigentlich Lehrerin werden.
Ja, ja. Aber ich wollte das machen, was die Mutter hat gewollt.
Und das ging nicht, weil Sie jüdisch waren. Was haben Sie dann unterrichtet als Lehrerin?
Ich war eine Lehrerin von 1. bis 4. Klasse.
Aha, okay, Grundschule.
Aber die letzten 25 Jahre habe ich gearbeitet in ein psychoneurologisches Sanatorium, wo Kinder sind gekommen von verschiedenen Schulen Moskau.
Mhm. In Moskau.
Mhm. Mit verschiedenen Sachen.
Mhm.
Ja.
Haben Sie Ihren Schülern jemals aus Ihrem Leben erzählt?
Nein,
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 nein. Die Frage hat man mir gestellt. In der Sowjetunion haben sie 1953 habe ich nicht Pharmazeut geworden, weil ich habe geschrieben, wer ich bin. Und das hat nicht interessiert niemanden.
Haben Sie geheim gehalten. Dann haben Sie geheiratet und einen Sohn bekommen.
Ja.
War Ihr Mann auch jüdisch?
Ja,
ja,
ja, ja. Meine Mutter hat gesagt, ich habe geliebt einen Mann, einen anderen. Aber die Mutter hat gesagt, Asja, ich hänge mich, wenn du heiratest, nicht kein Juden.
Aha.
Und ich habe geheiratet in Moskau, nur in Moskau, weil alle Ferien bin ich in Moskau gewesen. Und die Kultur und die Oper und Ballett und Symphonies war das Leben. Habe ich gesagt, ich heirate, aber in Moskau. Hat mein Mann immer gesagt, du hast geheiratet, nicht mich. Du hast geheiratet Moskau. Sag ich, ja, es ist so.
Aber Sie haben Ihren Mann geliebt.
49 Jahre.
Ja, lang. Und wie hat Ihr Sohn auf Ihre Geschichte reagiert?
Mein Sohn ist ein realistischer Mann. Er hatte 3 Töchter. Er weiß von allem, was ich habe übergelebt, ja. Aber nur die Kinder wissen. Und wenn sie sehen in Zeitschriften, jüdischen, unseren, oder war in BZ ein Artikel, oder sie hören, oder sie sehen im Internet mich, sie rufen mich, Asja, wir sind stolz.
Mhm.
Und sage ich nur, sehr schön.
Schön, ja.
Ja.
Und Sie sind seit 1992 in Berlin.
Ja.
Wie kam das?
Die 90. Jahre in Russland waren sehr schwer.
Mhm.
Es war so, dass in die schönste Laden war nicht Brot, Milch, gar nicht, leere Vitrinen bedeckt mit Zeitungen. Und die Zeit war gefährlich und mein Sohn war schon hier, weil er ist weg wie ein Tourist im 90. Jahr.
Nach Berlin?
Ja, und hat mich angerufen und gesagt, Mama, schneller, schneller, Deutschland nimmt Juden. Die Wörter haben mich sehr gewundert. Deutschland nimmt Juden? Sag ich, nein, so komme ich nicht. Ich darf ein Papier von der Regierung. Und 18 Monaten bin ich zu dem Botschaft gegangen. und bekommen ein Papier, ich weiß schon nicht, wie das heißt, dass ich darf kommen nach Deutschland. Mhm. So bin ich mit Mann im 92 gekommen.
Hatten Sie jemals Bedenken, nach Deutschland zu kommen, ausgerechnet?
Einige fragen mich, ob ich habe Hass gegen Deutschland, gegen deutsche Menschen. Mhm. Nein, nur einziges, wenn ich habe gesehen, die erste Zeit, alte Leute, Männer, mit Stocken, angebogen, dachte ich, oh, der ist vielleicht neben Stalingrad war, oder er war unter Moskau. Mhm. Aber andere Gedenke kommen nicht zu mir. Mhm. Kein Hass, Gott soll hüten. Und ich glaube sehr in ein Wort, Wiedergutmachung. Mhm. Das ist das erste Wort, was ich habe gelernt hier in Deutschland. Und einige Deutsche sagen mir, und sie glauben noch, ja, ich glaube.
An die Menschheit.
Ja.
War es schwer für Sie in Deutschland?
Nein,
Fuß
zu adaptieren
fassen?
Sich? Nein, 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 nein. Ich lobe mich, aber ich bin sehr ein aktiver Mensch. Mhm. Ich bin immer in Wut, überall. Wie soll nicht sein? So habe ich gesucht, eine Möglichkeit zu unterhalten, sich mit deutschen Menschen. Mhm. Und so, und Jiddisch und Deutsch sind sehr ähnlich, die zwei Sprachen. Mhm.
Sie sind als Zeitzeugin ja auch weiterhin in Schulen unterwegs, sprechen mit Schülern über alles.
Ja, ich war schon in 12 Schulen in Berlin, in Potsdam, in Tübingen.
Mhm. Und Sie sind ja auch super aktiv in der jüdischen Gemeinde und es ist inzwischen sogar eine Kita nach Ihnen benannt worden.
Weil 33 Jahre bin ich ehrenamtlich bei Pflegeheim, welche findet sich dort auf dem Platz. Mhm. Und gebaut einen neuen Kindergarten, hat mir Joffe, unser Vorsitzender, dort gesagt, Asja, Sie sind nicht gegen, wenn wir geben Ihres Namen dem Kindergarten. Sag ich, ein Name gibt man nach Gestorbenen, aber ich lebe noch.
Ja.
Sagt er, nein, nein. Ich habe gefragt, im Senat hat man mir gesagt, wenn es ist ein Mensch, dann ist es in Ordnung.
Aha.
Dann habe ich gesagt, ja, es ist jetzt ein Kindergarten, oben auf der Wand steht Asja Gorban. Und einmal fahre ich in der U-Bahn und sehe im Fernseher in U-Bahn, Asja Gorban, dachte ich, oh Gott, ich bin vielleicht...
Mischuga.
Was ist das? Ja. Und das war ein Artikel von BZ. Habe ich gesehen, mich in der U-Bahn auch.
Hätten Sie das je gedacht?
Es ist sehr hoch geschätzt, aber was gemacht ist vielleicht, habe ich verdient, sozusagen.
Und Ihre Mutter auch. Eigentlich Ihre Mutter.
Oh, meine Mutter.
Ja, vielen, vielen Dank dafür das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns nochmal Ihre Geschichte zu erzählen.
Ja, ich danke Ihnen.
Wahnsinn. Das war Was für ein Leben mit Asja Gorban. Für mich persönlich war dieses Gespräch etwas wirklich Besonderes, denn in den kommenden Jahren werden wir die letzten Überlebenden der Shoah verlieren. Umso wichtiger ist es, ihre Erinnerungen festzuhalten, nicht als Kapitel im Geschichtsbuch, sondern als persönliche Lebensgeschichten. Asja Gorban engagiert sich bis heute unermüdlich als Zeitzeugin in Schulen und in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und ihr habt es gehört, eine besondere Auszeichnung trägt sogar ihren Namen. In Charlottenburg gibt es die Kita Asja Gorban, benannt nach ihr und ihrem außergewöhnlichen Lebensweg. Und in der nächsten Folge ist ein Mann zu Gast, der Berlin über viele Jahre geprägt hat wie kaum ein anderer. Wortwörtlich. Eberhard Diepke. Er war insgesamt mehr als 15 Jahre regierender Bürgermeister der Stadt, vor und nach der Wiedervereinigung. Mit ihm habe ich gesprochen über das geteilte Berlin, den Mauerfall und die Herausforderungen einer Stadt, die plötzlich wieder zusammenwachsen musste. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Ich bin Matti Geier. Bis dann.
Flux FM. Was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.